Wir von REMM möchten Sie natürlich nicht verschrecken, liebe Hörerinnen und Hörer. Doch wir müssen Ihnen die bittere Wahrheit mitteilen.
Radio, das sind nicht nur Sie, die Hörenden, sondern auch wir, die Produzentinnen.
Sie meinen vielleicht, dass es ausreichend ist, unsere Ergüsse dem Weltäther mitzuteilen?
Wir sagen nein.
Unsere Persönlichkeiten werden in dieser monatlichen Rubrik näher beleuchtet.
Diesmal
Michael Genderkinger.
Umhergetrieben von Träumen taumelte ich. Ich taumelte über den Planeten, ein endloses Roadmovie. Gestern traf mich ein Wissen. Ich kannte es, ich wusste es und doch traf es mich unvorbereitet. Quasi aus der Kalten. Mich, Michael Genderkinger, empfing ein Materialismus. Wie kommt ein Genderkinger zu einem Ismus, fragt ihr euch. Was konnte den Überzeugten, der sonst nur Träumen und Traumbilder entgegenläuft? Hört, hört.
Arbeitslose erleiden mit dem Lohnausfall zugleich die Sanktion des Marktes, dass eine unverkäufliche Arbeitskraft, wie jede brachliegende Ware, ihre Bestimmung verfehlt. Durch noch so gutes Zureden kann man ihnen das Gefühl ihrer Minderwertigkeit nicht ganz nehmen. Sie wissen, dass der Markt kein Gott ist und empfinden doch anders. So konstatiert es Christoph Türke nebenher. Der Markt, die Ware, die Arbeitskraft, ein Kreis ohne Ecken und Brüche, ein teuflischer Zirkel. Arbeitslos werden heißt minderwertig werden, zum Müll zu gehören, unbrauchbar für die gemeine Gesellschaft. Sicher bin ich nicht reduziert auf die Arbeitslosigkeit. Sicher kann ich es verschweigen, verbergen, mich selbst aufwerten. Sicher kann ich werden. Arbeitslos werden aber heißt minderwertig werden. Bis zum unwerten Leben hin lässt sich dieser Zustand steigern. Was so ausweichlich und ethisch unzulässig scheint, ist eine soziale Tatsache. Freiheit gibt es nicht ohne Gesellschaft.
Frei wirst du nur mit anderen. Die Freiheit der bürgerlichen Gesellschaft, so sagen die Materialisten, ist die Freiheit, die eigene Arbeitskraft zu verkaufen. Die Arbeit ist die Instanz, die dich frei sein lässt. Ein eigentümlicher Widerspruch und Zirkelschluss macht sich damit geltend. Die Arbeit als etwas Externes, Kolonisierendes soll uns die Macht über ein ideales, inneres Gut verleihen? Das Gut, sich frei zu fühlen, die Freiheit zu spüren. Perfide, aber folgerichtig, von den Nationalsozialisten sich auf genau diese Freiheit zu berufen. Arbeit macht frei, stand über den Toren der Konzentrationslager. Die einzige Hoffnungs-, bei freiheitsgebende Tätigkeit ist die Arbeit.
Die Arbeit als Lohnarbeit löst den Glauben ab. Und obwohl wir wissen, dass der Markt kein Gott, kein Schicksal ist, fühlen wir uns schlecht, wenn wir nicht mehr als Produzenten am Marktgeschehen teilhaben. Es ist dies unseren eigenen Wertmaßstäben zuzurechnen. Eine Ware, die wir kaufen und schätzen, schätzen wir aufgrund ihres Gebrauchswertes. Das Essen schmeckt, der Bohrer funktioniert, die Frisur sieht gut aus. Wenn unsere Arbeitskraft nicht gegen Lohn nachgefragt wird, wissen wir, sie ist unbrauchbar. Leider sind wir damit in einer Arbeitsgesellschaft selbst unbrauchbar. Die Wertmaßstäbe, die wir an Produkte anlegen, legen wir an uns selbst an. Jede noch so feine Erzählung des glücklichen Arbeitslosen wird uns nicht retten, solange der Wert unserer Arbeitskraft analog dem wahren Werte gemessen wird. Dass dieser Wert zum Gutteil ein metaphysischer ist, wie die Marx'sche Dialektik auseinanderlegt, rettet nicht, da dieser Wert eben zum anderen Teil einer ist, der den Gebrauch bestimmt. Die Schönheit, Funktionalität oder den Geschmack.
Die sogenannte Reservearmee der Industrie ist ein Müllhaufen, aus dem hin und wieder was recycelt wird. Ein Müllhaufen, der fault und mit dem niemand gerne sich beschäftigen mag. Hier eine politische Organisation gegen die Hartz-IV-Zumutungen anzusetzen, ist verdienstvoll, jedoch zum Scheitern verurteilt. Müll lässt sich nur in Abfallcontainern organisieren. Interessanter wäre, diese Abfallproduktion zu vermeiden. Doch wie soll dies gelingen, ohne das gesellschaftliche Wertesystem, das auf der wertschaffenden Arbeit beruht, umzustürzen? Es gibt nur eine Sozialität in der Gegenwart und die findet in genau dieser existierenden statt. Diese Gegenwart sozialisiert uns und wir sozialisieren sie. Ihre Grundlage ist gesetzt, sie scheint nicht mehr von der Hegemonie, sondern von der herrschenden Praxen abzuhängen. Ich gehe was Gutes kaufen, nicht was Schlechtes. Das ist nicht der politischen Mehrheit, sondern eine Selbstverständlichkeit geschuldet. Versuche auszubrechen aus den Arbeitsmarktbezügen gelingen teilweise. Parallelgesellschaften, Kommunen, Großprojekte, Container oder Klaugemeinschaften und Selbsthilfegruppen versuchen, die Verschwörung der Marktgläubigen zu entfliehen und werden als kollektive Marke wieder vom Verwertungszwang eingeholt. Wenn sich das Individuum in anders wertende Kollektive begibt, muss das Kollektiv als Überindividuelles sich auf dem Markt rechtfertigen. There's no way out. Viel sympathischer ist zweifellos, wenn antikapitalistisch eingestellte Kollektive ihre Existenz begründen. Gesellschaftlich aber nur ein weiteres Angebot, was seinen Wert rechtfertigen muss. Wie findest du X? So oder so. Und Spenden? Spenden für die Solidarität mit dem, was brauchbar scheint. Brauchbar, wertvoll, schön.
Jede noch so sinnlose Arbeit ist sinnvoller als keine Arbeit, weil sie vergesellschaftet, weil sie uns wie nichts anderes einen Wert zumessen kann, uns dem Müllhaufen enthebt, der täglich neu von der arbeitswütigen Gesellschaft aufgehäuft wird. Nur wenige Statusmeldungen können es mit einer Lohnarbeit aufnehmen, nämlich die, welche unmittelbar mit ihr verknüpft sind. Dazu gehören A. Kinder, in deren Ausbildung investiert wird, damit sie später rechnen bzw. sich rechnen können. B. Studierende aus den gleichen Motiven wie A. C. Hausfrauen und Männer, die für die Kinder und den meist geehelichten Teil unentgeltlich arbeiten, der arbeitet. Und D. Rentner, weil sie gearbeitet haben und für die Kinder sorgen. Dass gerade diese letzte soziale Gruppe am meisten Probleme mit Arbeitslosigkeit hat, besagt nicht nur die stetige Erhöhung des Renteneintrittsalters.
Arbeitslose und tun sie noch so wertvolle Dinge für die Gesellschaft, können im Gegensatz zu A bis D und den Lohnarbeitenden nicht in diese integriert werden. Da sie nicht vergesellschaftet werden können, können sie an den Freiheiten, die angeblich für alle gelten, nicht teilhaben. Denn die Freiheit ist ein relativer Wert, der immer sozial bestimmt ist. Arbeitslose sind vom Schicksal, das die Arbeit uns bereitet, ausgeschlossen. Sie dienen keinem. Wir dienen Deutschland, sie dienen niemandem. Es ist ein Irrglaube, dass die Säkularisierung, die zuvor unter den Glauben gestellte Welt, vor ein paar Jahrhunderten vom Glauben an eine höhere Macht befreite. Nein, diese Macht, nennen sie Markt oder Schicksal, nennen sie wie immer du willst, ist sehr präsent. Wir dienen ihr gern.
Diejenigen, deren Wirken sie nicht bestimmt, sind Ungläubige. Ein noch so starkes Mühen um Arbeit kann sie nicht in den seelischen Kreis derer holen, die praktizieren, die ihr dienen. Arbeitslose sind Aussätzige, an deren Krankheit niemand sich anstecken will. Sie können zwar wollen, doch sie können nicht können. Sie können nicht zur Gemeinschaft gehören, derer die dem Gotte dienen. Denn dies geht nur praktisch, auf die bestimmte produktive Weise, durch Geld anerkannte Wertschaffung. Das Selbst, was nur sich selber dient, verschwindet unintegrierbar auf dem Müll.
Tatsächlich zeigt sich darin, was Agamben das Paradigma der Moderne genannt hat, das Lager. Ganz ohne Dialektik fassen wir. Der Einschluss in die Arbeitslosigkeit ist der Ausschluss aus der schaffenden Gesellschaft. Die Biopolitik hat die Geopolitik weitgehend abgelöst. Der Ort des Einschlusses ist nunmehr der Körper der Individuen. Dort, in diesen Körpern, der von Arbeit freien, nimmt die sinnlose Vernichtung ihren Lauf. Diese Lager ohne Ort versammeln die, die als wertlos anerkannt sind. Vernichtung des Selbst durch die Abwesenheit von Arbeit. Denn sie dienen nicht dem Glauben, sie sind anders, faul und böse. Ohne Ansehen der Person werden sie in Arbeitslosigkeit interniert. Warum aber gleich Paradigma? Weil nur die Unentrinnlichkeit des Ausschlusses zeigen kann, wie wesentlich die Arbeit Gesellschaft macht. Weil mit der Arbeitslosigkeit der Selbstwert bis hin zum Unwert absinkt. Weil erst mit der Arbeit sich das Individuum einen Wert zuerkennen in der Lage ist. Es ist ein Druck, der auf den Arbeitenden lastet. Morgen schon könntet ihr unnütz sein. Morgen könntet ihr eure Arbeit verlieren und damit das, was euch frei sein lässt. Das, was euch die Freiheit gibt zu sagen. Diesem Glauben möchte ich nicht mehr dienen.
Von einem Minderwertigkeitsgefühl, einem Minderwertigkeitskomplex oder Symptom zu sprechen, ist nicht besonders glaubhaft. Zu gefühlig, zu wenig materiell und wenig nachvollziehbar. Um welche Art von Abwertung der Arbeitslosen handelt es sich hierbei? Ist diese gefühlte Minderwertigkeit eine intersubjektive Tatsache oder ein objektiver Bestand? Die ausgesonderte Ware, wenn sie nicht lebendig ist, fühlt nichts, denken wir. Das auf den Müll geworfene Produkt hat kein Empfinden. Aber empfinden nicht viele einen Trennungsschmerz, wenn sie sich von einem geschätzten und liebgewonnenen Besitz trennen wollen? Es entsteht eine Beziehung zwischen den Benutzern und den warenförmigen Objekten, die weniger warenförmig und ersetzbar scheinen, wenn wir sie in unser Herz oder in unser Bett, wie zum Beispiel Plüschbären, lassen. Empathische Beziehungen entstehen, je länger, je lieber. Es könnte die andere Seite dieses Trennungsschmerzes sein, wie sie die Dinge empfinden würden, wenn sie empathisch mit uns wären, die wir empfinden, wenn unsere Arbeitskraft als unbrauchbar gilt.
Betrachten wir lieber noch einen anderen Fall. Wenn gesellschaftliche Gruppen aus rassistischen, sexistischen oder anderen Gründen ausgesetzt werden, entstehen Verletzungen. Die Verletzung durch Diskriminierung ist ganz real. Minoritäre Gruppen werden durch sie geprägt. Historisch und sozial legen gesellschaftliche Ausschlüsse, Handlungs- und Denkweisen fest. Es entstehen Kontingente, Verhaltensmuster der Unterdrückten oder Stereotyp Eingeordneten. Irgendwann ist beispielsweise einem Marokkaner in Spanien nicht mehr klar, ob die Leute auf der Straße ihn wegen seiner Hautfarbe scheel ansehen oder ob er sich einbildet, dass die Leute auf der Straße ihn wegen seiner Hautfarbe scheel ansehen. Der Effekt des Gefühls der Unzugehörigkeit ist in beiden Fällen derselbe. Ähnlicher geht es Arbeitslosen. Durch das Wissen um ihren Makel, ihre Arbeitskraft nicht verkaufen zu können, fühlen sie sich desintegriert. Keine einflussreiche Politik verteidigt Arbeitslosigkeit. Im Gegenteil, wird die Zugehörigkeit zu Arbeit von Politik, Medien oder Verwandtschaft mantraartig wiederholt. Wer nicht arbeitet, ist abhängig von Staats- und Sozialleistungen, widerwärtig also. Ein Wunder, dass engagierte Wissenschaft noch keine Critical Employment Studies begründet haben.
So träumte mir Michael Genderkinger ein Materialismus. Auf meinem Roadtrip ins gelobte Land des Vaters, zum Befreier der Ismen, der nicht gezögert hätte. Es war eine gute, unversöhnliche Idee, die ich mir formulierte. Eine Zuspitzung, die die Verbrüderung mit den Geknechteten dieses Planeten möglich machen konnte. Obwohl mich Opfer des Kurses ankotzten, weil sie so oft so falsch wie selbstverliebt waren. Ich schloss die Augen und wähnte mich im schläfrigen Wegdämmern als Professor des von mir begründeten Instituts der Critical Unemployment Studies an der University of California in Berkeley. Ein geachteter Pionier der Arbeitslosigkeit in weltweit anerkannter Arbeit. Aber mich beschlich die Frage, wann die Arbeitslosen endlich süß von Arbeitslosigkeit werden träumen können.
Gone, daddy gone, love is gone, it's gone, daddy gone. Eskalation.